Habicht. Hörspiel von Guy Helminger.
Sie sind weggefahren. Sonntags fahren sie immer alle weg. Dann ist der Parkplatz leer und ich weiß, dass Sonntag ist. Früher habe ich auf das Glockengeläut gehört, aber das ist vorbei. Da gab es auch noch keine Parkplätze hinterm Haus, hinter diesen Häuserreihen. Das Dreieck dieses Hinterhofes war eine dreckige Wiese. Sie war grün. Es gab Kinder, die bauten Zelte zwischen die Grasstauden, zwischen die Bierflaschen, den Müll. Ihre Mütter hängten Wäsche an die Leine zum Trocknen. Und sonntags wieselten die Glockenschläge wie Ratten zwischen den nassen Halmen, schlichen sich die Fassaden entlang. Kommt, kommt. Ich mochte den Platz und Karl sagte mir, so sehe es überall auf der Welt aus. Ich habe ihm geglaubt damals. Karl ist ein guter Kerl. Nun ja, aber er altert genau wie ich. Für ihn ist das traurig. An seiner Hand, die mein Essen durch die Klappe in der Tür schiebt, sehe ich, ob er zufrieden ist oder nachdenklich. Ich sehe, in welchen Nächten er altert.
Karl spricht nicht mehr viel mit mir. Ich habe ihn darum gebeten. Er hat jahrelang für mich die richtigen Worte gesucht, hat Wörter aufgeschlüsselt, mir Sätze beigebracht, das Lachen. Er war mir unheimlich. Diese Stimme, ein sprechender Lichtstrahl.
Stimmen waren mir immer unheimlich. Ich atmete auf, wenn er Zeitung las. Aber ich beobachtete ihn. Ich setzte mich seitlich von ihm hin auf den Boden, außer Reichweite, und beobachtete seine Lippen. Solange sie fest aufeinander lagen, schlug mein Herz ruhig. Sprach er, so hob ich die Arme schützend über meinen Kopf, obwohl es sie meistens traf.
An Karl erinnere ich mich nicht, obwohl er bereits damals bei uns gelebt haben muss.
Ich bin dein Bruder.
Das jedenfalls sagt er.
Plötzlich steht er über mir. Die Gürtelschnalle baumelt über seinen Kopf, dann beißt das Metall in meine Finger, klatscht gegen meine Schädeldecke, reißt an den angewinkelten Knien. Zu dumm zum Schreien, brüllt er. Aber da ist das Bügeleisen, die Narbe am Unterarm, und er schlägt und schlägt.
Reißen, aufreißen, reißen.
Mir läuft die Spucke aus den Mundwinkeln, gieß Wasser über die Brandblasen. Mein Kehlkopf springt wie wild auf und ab, aber ich kann nicht schlucken.
Wasser.
Wenn er dann vorm Fernseher saß, Stunden später, hatte ich mich noch immer nicht bewegt. Sie sagte, geschieht dir recht, Dummkopf. Ich sah ihr geschwollenes Gesicht durch meine Finger, und wenn sie zum Holzlöffel griff, fing ich an zu winseln. Es sind ganz leise Laute, die aus dem Hals kommen, aber nie den Weg bis in den Mund finden. Sie sind so leise. Sie sind unmöglich zu hören. Aber sie hört sie. Dir tut doch keiner was, Dummkopf, sagt sie und schlägt mir den Löffel auf den Kopf, ehe sie ihn in die Suppe taucht. Lass den Jungen in Ruhe, brüllte er vorm Fernseher. Das verzieh sie mir nicht.
Ich kann mich nicht erinnern, jemals draußen gewesen zu sein. Ich bewegte mich im Wohnzimmer, wenn ich mich bewegte, schlich durch die Küche zu ihrem Schlafzimmer, wo auch eine Matratze für mich lag. Wenn ich mich auf einen Stuhl stellte, konnte ich zum Fenster hinausblicken. Auf die grüne Wiese. Grün. Diese Farbe hat mich schon immer fasziniert. Wiesen sind grün.
Auch das Meer.
Grün ist weit, tief. Grün heißt meistens bis zum Horizont. Endlos. Losgelöst. Schweben.
Die Vögel sehen viel. Man müsste fliegen können.
Drei Stockwerke durch die Luke hinunterspringen. Und der Wind trägt einen zum nächsten Dach.
Du bist ein Habicht. Du gleitest über alle Dächer.
Ich würde Isabel besuchen. Isabel, die zwei Häuser weiterlebt, wie ich unterm Dach. Wenn der Wind günstig steht, flattern ihre kurzen Sätze zu mir herüber. Sie taucht den Kopf durch die Dachluke, genau wie ich, und schreit mir einige Worte zu, aber ihre Stimme ist so leise, so kraftlos gurrend. Sie hat eine merkwürdige Art, ihren Kopf aus der Dachluke zu strecken. Ich vermute, dass sie einen Buckel hat.
Bist du froh?
Ich nicke, dann lacht sie und nichts ist mehr zu hören. Es ist vorbei, Stille, ich weiß es, aber ich horche. Streng dich an und eine seltsame Freude überkommt mich, denn ich werde nichts hören, alles bleibt stumm. Isabel sprechen hat mein Vertrauen, sie spricht wenig, lacht mit einer zu dicken Zunge. Ich verstehe sie. Ich kann die Augen schließen, während ihre Silben mein Ohr suchen.
Hab ich, du bist verliebt.
Ich glaube nicht, sage ich. Was heißt das, verliebt sein? Dann höre ich die Stimme von unten. Er spricht, dass das ganze Haus erbebt. Sie spricht, Worte zerfetzen ihr Kleid. Sie spuckt ihm ins Gesicht. Er trifft ihr Nasenbein. Ein klares Splittern. Wo ist Karl? Er hat nie etwas von sich erzählt. Er weigert sich. Ich habe ihn oft darum gebeten.
Vergiss alles. Flieg über die Wiesen, Habicht.
Plötzlich war da nichts. Es war dunkel. Ich saß auf der Erde und wagte nicht, mich zu bewegen. Ich wusste nicht genau, wo ich war. Sie hatte mich am Arm gepackt und aus dem Wohnzimmer gezerrt. Wir standen vor einer Treppe, die ich noch nie gesehen hatte. Sie riss mich hoch, schloss oben eine Tür auf, warf mich ins Dunkel und verschloss die Tür. Ich blieb regungslos sitzen, ihre Schritte verhalten. Dann war kein Geräusch mehr zu hören.
Ich saß stundenlang einfach da. Ich wusste nicht, was um mich war. Für mich war es nichts. Aus Angst pinkelte ich unter mich. Und wie immer wuchs meine Angst vor ihrer Sprache, ihrem Geschrei, ihren Schlägen, und ich entleerte mich erneut. Ich verspürte keinen Hunger. Dann ging plötzlich die Klappe in der Tür auf. Ein Lichtstrahl fegte über den Boden, gab den Gegenständen im Raum ihre Form. Ich klapperte mit den Zähnen vor Angst. Eine Hand schob einen Teller mit Suppe in den Raum und zog sich wieder zurück. Die Gegenstände schwankten ins Dunkel. Nacht. Ich wartete. Die Hand würde mich packen, wenn ich mich dem Teller näherte. Ich blieb regungslos sitzen. Wie betäubt hatte ich nur Sinne für meine eigene Angst.
Hörst du es, Karl, frage ich. Als sei man taub. Nichts zu hören. Alles vorbei. Stille.
Aber damals saß ich im Dunkeln und allmählich kam doch der Hunger. Ich hockte in meiner Nässe und starrte in Richtung Tür. Niemand, dachte ich, würde mich dazu bringen, dieses Essen anzurühren. Aber meine Arme robbten bereits vorsichtig durchs Dunkel. Zentimeter um Zentimeter schleifte ich meinen Körper über den Boden. Ich näherte mich dem Geruch. Ich hatte Mühe, meine Spucke zu schlucken. Ich tastete mich voran, erreichte mit einem Finger den Tellerrand. Ich stützte mich auf meinen Handballen, warf den Teller fast um. Ich wollte aufatmen, da klappte die Holzvorrichtung in der Tür wieder auf. Das Licht schoss über den Teller hinweg, ergriff meinen Arm, mein Gesicht. Ich schreckte hoch, schrie. Eine Hand zuckte zurück. Dann war es kurze Zeit still.
So wie jetzt, Karl. Die vollkommene Ruhe.
Sprich nicht davon!
Was sein muss, muss sein. Das verstehst du doch. Ich horchte. Draußen hockte jemand vor der Tür. So saßen wir uns eine Ewigkeit gegenüber. Getrennt durch eine Tür. Ich steckte meinen Finger in die Suppe. Sie war kalt. Ich hielt den Atem an. Der Raum schien dunkler als sonst. An eine derartige Dunkelheit gewöhnen sich die Augen schlecht. Ich wartete, das eigene Herz wie eine übergroße Pumpe im Kopf. Dann wieder schien es, als poche etwas außerhalb meiner selbst. Das Herz eines anderen. Ich keuchte, als die Klappvorrichtung sich wieder öffnete. Diesmal langsam, geradezu vorsichtig. Das Licht schlich verstohlen über den Boden, breitete sich wie Nebel aus. Ich sah meine Suppe, eine Hand, die ein Wasserglas hereinschob und sich wieder zurückzog. Dann entfernten sich Schritte und etwas löste sich krampfartig in meinem Magen. Es lag an der Hand, die ich nicht kannte. Diese Hand war noch jung und hatte mich noch nie angefasst.
Stille, Karl. Ich liebe die Stille. Man hört nur den eigenen Atem, wie er den Mund verlässt und in den Raum entgleitet.
Früher war das anders.
Ja, früher. Zu jedem sprechenden Mund gehört eine schlagende Hand. Die, die mir das Wasser brachte, schwieg. Es ist alles lange her. Und es mag sein, dass ich Dinge vermenge. Meine Erinnerungen sind spärlich. Schlechte Zeiten. Aber man gewöhnt sich an alles, glaube ich. An die Dunkelheit, an das Licht, den eigenen Körpergeruch, die Enge. Obwohl die Enge, ich weiß nicht.
Hinter den Dächern gibt es andere Höfe. Schau sie dir an, Habicht.
Das werde ich. Ich blicke zu Isabel hinüber. Wir reden nicht viel.
Wir sind nicht die Einzigen.
Es gibt viele Hinterhöfe mit vielen Dächern, die um sie herumstehen, und vielen Köpfen darin. Wer seinen Kopf ins Freie steckt, hat die Enge überwunden. Wo es eng ist, ist Streit.
Das stimmt nicht. Die größten Schlachten werden im Freien geschlagen.
Ich weiß nicht, ob Karl recht hat. Jedenfalls fällt es mir schwer, das zu glauben.
Ich hocke unter dem Tisch zwischen den Stuhlbeinen, sehe ihre Körper, wie sie sich aneinander reiben, sich zerfleischen. Er gießt Schnaps in ihren Hals. Der Stoff reißt. Dann baumeln ihre Beine vom Tisch herunter, durchlöcherte Strümpfe, Hauspantoffeln, während er sein Becken zwischen ihre Knie wühlt. Die Hose zerknüllt über den Knöcheln. Schreien. Kammerschlacht. Ihre Fersen knallen rhythmisch gegen die Tischbeine. Oh Gott, schreit sie. Er grunzt. Ich halte den Atem an, ersticke inmitten dieses Treibens. Dann zieht er sich die Hose hoch. Er blickt mich unter dem Tisch und ich sehe die Schlacht auf mich zueilen. Aber er grinst und setzt sich vor den Fernseher. Sie rutscht von der Tischplatte, reißt mich zwischen den Stühlen hervor und schreit: Dir tut doch keiner was, Dummkopf. In der Dunkelheit des Zimmers habe ich gelernt, zuzuhören. Als erstes nahm ich die Glocken wahr, die dumpf um den Raum schepperten, übers Dach rollten, um hell klirrend in der Rinne zu enden. Kommt, kommt.
Es war mehr als ein Flüstern, es züngelte, ein Schmeicheln, das am Schiefer kratzte, grob und fordernd. Ich hatte Angst, es holt mich auch, weil ich nicht freiwillig ging. Wohin, das wusste ich nicht. Erst viel später.
Es ist die Kirche, die ruft.
Kirche? Ich hörte die Glocken und dann hörte ich ihn. Jemand, der mit solcher Stimme rief, wusste ich, strafte gemein und sinnlos. Es war dunkel.
Es war dunkel. Tagelang bin ich an meine erste Stelle im Raum zurückgekehrt. Bin immer wieder hingerobbt, habe mich hingesetzt in meine eigene Pisse. Ich schlief darin, wachte morgens darin auf und wartete auf die Hand, die mir zu essen brachte. Ich weiß nicht, wie lange das so ging. In der Dunkelheit sieht man keine Uhren. Angst ist der Maßstab. Nichts bewegt sich. Aber Zimmer, die ohne Uhren sind, sind eigentlich gar nicht. Man existiert, aber wo? Im Dunkeln, sage ich mir, in der Angst. In der Angst aber ist weder das Zimmer noch die Uhr.
Philosophie!
Erfahrung. Du musst noch einiges lernen. Dann ging die Klappe auf und der Lichtstrahl schloss Raum um mich. Ich kniff die Augen zusammen. Plötzlich wäre da Raum gewesen, aber das Licht brannte in meinen Augen. Gepunktete Flammen und das Zimmer versank in glitzernder Dunkelheit. Ich schloss die Augen. Erst als die Klappe wieder zufiel, löste sich langsam mein Gefieder. Und dann gewöhnte ich mich an die Finsternis. Und mit der Gewöhnung kam endlich die Zeit. Die Zeit verdrängte meine Angst. Ich langweilte mich. Auf allen Vieren kroch ich die Wände entlang. Sie fühlten sich klebrig an. Der Geruch von Ruß drang in meine Nase, während zerriebener Stein unter meinen Händen zu Boden rieselte. Ich stieß gegen Papierstapel, Truhen, die ich nicht zu öffnen wagte, und fand schließlich das Klo. Ich tastete das kalte Sitzbecken ab. Wasser stand darin. Meine Hand glitt hoch, fand die Taste zum Spülen und drückte sie.
»Wie wäschst du dich?«
»Fass nicht in die Scheiße!«
Karl schweigt. Und das ist gut so.
Geräusche können wie Stille sein.
Ich weiß nicht. Aber ich weiß, verstehst du? Ich kenne Schreie, die, obwohl man sie hört, deutlich hört, so lautlos, so vollkommen still sind, dass ich mich beruhigt zurückziehe. Entsetzliche Schreie.
Hör auf, hör auf!
Armer Karl. Seine Hand ist wieder älter geworden.
Das Klo funktionierte. Es war ein lautes Geräusch von fließendem Wasser, das meine Ohren durchwühlte. Herrlich. Ich drückte wieder und wieder. Ich spülte die Glockenstimme das Becken hinab.
Such dir einen Wasserfall, Habicht. Niemand wird hören, wenn du zuschlägst.
Früher war weniger Wut in Karl. Aber das liegt Jahre zurück.
15. Seit 15 Jahren hockst du in dieser Dachwohnung. Wir könnten jetzt von hier fort.
Du bist nervös, Karl. Du meinst es gut, aber ich will nicht mehr fort. Will hier nicht raus.
Isabel, willst du nach unten?
Ich zeige mit meinem gekrümmten Zeigefinger übers Dach. Sie schüttelt gurrend den Kopf.
Ich auch nicht. Du könntest Isabel anfassen.
Ich höre an seiner Stimme, dass er rot wird.
Wozu, Karl?
Karl schweigt. Ich möchte so wenig Stimmen wie möglich hören. Karls Stimme, Isabels Stimme, obwohl Karl...
Er will uns etwas mitteilen.
Ja, ich sehe ihn!
Sehe den blauen Himmel ins türkisfarbene gleiten, sehe das gegenüberliegende Dach. Wir schauen beide hinüber. Ein weiterer Schädel, der aufgeregt aus der Luke ragt. Ein weit geöffneter Mund, der das Gesicht verzerrt.
Du bist zu weit weg!
Natürlich hört er mich so wenig wie ich ihn.
Tut mir leid!
Und du bist verdammt nochmal still, schreit sie, während er vor dem Fernseher sitzt. Und wenn diese Kuh dich was fragt, lächelst du. Hast du kapiert, schreit sie und schlägt mir den Holzlöffel auf den Kopf. Du sagst kein Wort, sonst schneide ich dir die Zunge ab. Ich schweige, auch als die Frau weg ist. Die Frau hat mir Bonbons mitgebracht. Die Frau spricht leise, fragt, wie es mir geht. Ich lächle. Alles in Ordnung, siehst ja selbst, sagt er und sieht weiter fern. Dann stellt die Frau ihre Fragen. Sie tut freundlich. Alles bestens, sagt sie. Die Frau geht. Du darfst deine Zunge behalten, sagt sie. Da war die Frau bereits lange weg.
Ich sehe zum anderen Haus hinüber. Das Loch, der Mund wird immer größer, ein dunkles Oval, in dem ein blutiger Stumpfen liegt. Röchelt er?
Tut mir leid!
Da verschwindet er plötzlich, als hätte ihm jemand die Beine weggeschlagen. Aber der Himmel hat diese leichte grünliche Färbung. Das Blau rutscht weiter ins Türkise. Öffnungen, aus dem Blau geschälte Öffnungen. Ich blicke hinunter auf die Parkplätze, ziehe Kreise. Die Weite ist in meinem Kopf, die Wellen des Meeres. Ich sehe keinen Horizont, uferlos.
Isabel, komm mit!
Ihre dicke Zunge glänzt feucht zwischen ihren Lippen.
Weg, auf den Weg.
Sie schnalzt in die Windstille. Was für ein Weg?
Nicht reden.
Dann legt sich ein dunkler Schleier über ihre Augen, über ihre Hakennase, die ich so gerne sehe. Sie macht mich neugierig.
Von unten dringt diese schrille Stimme zu mir hoch. Sie schreit, Ihr Mund blutet. Langsam schwillt ihr rechtes Auge an. Dann trifft er ihren Magen. Es geht weiter. Ich gehe zum Klo. Das Wasser rauscht durch mein Gehirn. Staudämme brechen, reißen alles mit sich. Jedes Wort, jeden Schrei. Tobende Stille. Ich hocke am Rand einer Schlucht, hebe ab, einige kräftige Flügelschläge, dann trägt mich der Wind übers Wasser gleitend immer tiefer in die Stille hinein. Und ich merke, auch hier gibt es keine Zeit. Der Raum ist endlos. Mit einem Augenaufschlag wächst er ins Unermessliche.
Raum, das ist Wind. Die Möglichkeit zu gleiten, die Flut über dem Horizont.
Die Klappe schlug auf, das Licht erschuf Raum, die Hand schob Essen herein. Etwas zu schnell, zu routiniert. Auch er hatte sich bereits an die kleine Öffnung in der Tür gewöhnt. Ich stellte mir sein Gesicht vor, seine Stimme, die ich bis dahin nicht gehört hatte. Wo war diese Hand gewesen, als ich unten auf meiner Matratze lag und tat, als ob ich schlief, mich nicht bewegte und dem Gegrunze zuhören musste, wenn er auf sie stieg? Ich dachte damals, er bringt sie um, und es war mir egal. Sollte er nur machen. Sie wimmerte anfangs unter ihm und schwieg dann. Ihre Handgelenke knackten in seinem Griff, während er sein Gewicht auf sie klatschen ließ. Dann begann er zu husten. Er hustete immer am Schluss, und sie presste ihre Arme gegen seine Brust und schob ihn seitwärts von sich runter. Er schlief meistens schon, noch ehe sie ihn von sich gewälzt hatte. Sie blieb kurz liegen, bis er schnarchte, stand dann auf, um zum Klo zu gehen. An meiner Matratze vorbeischlurfend spuckte sie auf mich und schlurfte weiter. Sobald sie gespuckt hatte, wusste ich, dass ich einschlafen konnte. Es war ein Ritual. Die Klappe schlug hoch, ich horchte an der Tür. Die Hand schob einen Teller durch vor meine Knie. Ich hielt kurz den Atem an und streichelte dann mit den Fingerkuppen über diesen Handrücken. Blitzschnell zuckte die Hand durch die Klappe hinaus ins Freie, begleitet von einem kurzen Schrei. Jemand atmete schwer vor der Tür. Es dauerte einige Augenblicke, dann hob sich langsam wieder die Klappe und die Hand schob das Glas Wasser herein zu mir. Sofort ließ ich meine Finger wieder über die Hand streifen. Diesmal zog er sie nicht zurück. Zuerst etwas verkrampft ruhte sie auf der Erde, dann entspannte sie sich.
Die Hand fühlte sich gut an, und ich dachte plötzlich daran, einen Nagel hindurchzujagen und diese Hand für immer hier an den Boden zu fesseln. Deine Hand, Karl. Zerfetzt, die Sehnen durchtrennt, das Blut über dem Boden, vermengt mit Staub und Dreck, wie Schmieröl. Du hättest geschrien, Karl, und wie du geschrien hättest.
Aber ich streichelte sie nur, diese Hand, und hielt meinen Hass im Kopf, hinter dieser Stirn. Das Spiel ging einige Tage so weiter, denn auch der Mensch auf der anderen Seite der Tür schien diese kurzen Berührungen zu genießen. Ja, die Hand zog sich damals geradezu enttäuscht zurück, als ich das erste Mal versäumte, sie zu berühren. Zuerst lag sie eine ganze Weile, nachdem sie das Glas Wasser hereingeschoben hatte, erwartungsvoll auf der Erde. Dann, als offensichtlich nichts geschah, zog sie sich langsam und verunsichert zurück. Die Klappe ging zu.
Eine Hand, einfach abgetrennt, vielleicht mit der Gabel, ein aufgewühltes Gelenk.
Ich aß. Plötzlich klopfte es an die Tür. Ich blickte entsetzt durchs Dunkel.
Hallo. Hallo.
Karl erzählt mir wieder öfters von Unfällen in letzter Zeit. Oben an der Ecke beim Metzger sagt er,
da kracht's, da beachtet keiner die Vorfahrt. Da rasen sie über die Kreuzung wie Verrückte, Blechhaufen liegen über dem Asphalt, scheppern über den Bürgersteig. Beim Metzger läuft das Blut die Treppe hinunter. Fleischbrocken liegen auf der Straße, aufgeschlitzte Kehlen, durchtrennte Stimmbänder. Alles ganz lautlos.
Schön. Kein Grund zur Beunruhigung.
Die Polizei war da. Lass uns fliehen.
Warum?
Karl schweigt endlich.
Hör mir zu. Dann musst du wenigstens nicht reden. Oder glaubst du, dass du mir irgendetwas zu sagen hast? Mir irgendetwas beibringen kannst? Der Habicht hat keine natürlichen Feinde. Hat er seine Wildbahn erst gefunden, fliegt er, wohin er will. Er muss nicht einmal aufpassen. Jedenfalls kenne ich keine Feinde.
Nicht mehr.
Guter Karl.
Wir sprachen zusammen. Zuerst sprach er allein. Er hockte vor der Tür.
Hallo. Hallo. Ich heiße Karl. Wir haben dieselben Eltern.
Das machte mich misstrauisch. Ich sagte nichts, blickte auf die Brandnarbe an meinem Unterarm.
Sprich, sag etwas.
Es dauerte lange, bis ich ihm alles nachsprach, mich erinnerte. Er gewöhnte sich an mein Schweigen, hielt Monologe, erzählte mir Geschichten, die er aus dem Fernseher kannte, sang die Lieder neuer Platten nach, die er gehört hatte, bis ich eines Tages mitten in seine Rede hinein sagte, »Heute ist das Wetter schön.«
»Was hast du gesagt?«
»Heute ist das Wetter schön.«
Ich wiederholte diesen Satz, den ich Karl so oft hatte sagen hören. »Heute ist das Wetter schön.«
»Ja.«
Ich blickte ins Dunkel.
Manchmal ist Isabel traurig. Sie schaut stumpf auf die Parkplätze und macht sehr langsame Bewegungen mit ihrem Kopf. Ihr schwarzes Haar, das strähnig durch die Luke fällt, verdeckt ihre Hakennase, die ich so gerne sehe.
Isabel!
Sie schüttelt kaum merklich den Kopf. Ein Zittern sitzt ihr im Nacken.
Was ist los?
Weg, der Weg.
Was ist mit dem Weg?
Sie schweigt mit dieser gurrenden, etwas zu hellen Stimme. Enge Zimmer, kleine Betten, Schlachtgetümmel. Die Fersen, an denen die Pantoffeln baumeln, schlagen rhythmisch gegen die Tischbeine.
Karl brachte mir ein paar Hosen, ein Hemd.
Wie gefallen dir die Sachen?
Ich weiß nicht, ich sehe sie nicht. Aber sie fühlen sich gut an. Hol mich hier raus, Karl. Hol mich hier raus.
Das ist lange her.
Karl hatte nie Schlüssel. Die trug sie an ihrem Leib. Sie verließ die Zimmer, ging, und ich wusste, dass ich eine Zeit lang Ruhe haben würde. Es passierte selten etwas, wenn einer der beiden allein mit mir war. Ich verhielt mich ruhig, und er vergaß mich. Ich atmete kaum, und sie übersah mich. Beide zusammen, das war gefährlich. Sie hassten sich und schlugen mich dafür.
Habicht, ich bügle meine Hemden jetzt selbst. Ich habe sie zwar schon immer selbst gebügelt, aber erst jetzt, da wir allein sind, fällt es mir auf. Ich bügele.
Meine Narbe am Unterarm fängt an zu jucken. Ja, ich freue mich auch. Eine alternde Hand mit durchstochenem Gelenk, die Gabel darin drehen, bis der Schrei vor der Tür so laut wird, dass man ihn nicht mehr hört. Frei. Den Kopf aus der Luke gestreckt. Das vergesse ich nie.
Du musst den Stoff und das Holz von der Luke nehmen. Er hat die Sicht zugenagelt.
Karl hielt die Klappe in der Tür hoch. Und der Lichtstrahl, der über dem Boden hin zur Schrägwand kroch, zeigte mir den dunklen Stofffetzen, die morschen Bretter, die ich so oft abgetastet hatte. Ich riss alles herunter, warf es zu Boden.
Leise, die hören dich.
Das Licht fiel plötzlich von oben in meine Zelle. Ich sah, zwar blinzelnd noch, aber ich sah die Truhen, das Klo, meine Kleider, die Karl mir gegeben hatte.
Mach die Luke auf.
Und ich stieß die Eisenvorrichtung nach oben. Windstoß, Geröll der Wolken, endlose Abgründe. Blau ins Türkisfarbene gleitend. Ich blickte über die Dächer. Unten gruben sie die Wiese um, gossen Beton in die Löcher. Ein herrlicher Krach. Ich sah alles von oben. Es war nicht der Blick aus dem Schlafzimmerfenster. Ich brauchte keinen Stuhl mehr, um hinauszusehen. Es war die Welt des Habichts.
Du bist wütend.
Das wolltest du doch. Es war deine Idee. Die Schlüssel, das Messer.
So spricht man nicht mit mir, Karl.
Entschuldigung.
Wenn der Habicht zuschlägt, seine Beute packt, fließt Blut. Sogar Tauben kann er im Flug schlagen. Er fliegt sie von unten an, hakt seine Krallen in ihren weichen Bauch, reißt sie zu Boden und tötet sie. Sogar Füchse gehen ihm aus dem Weg. Das habe ich gelesen.
Karl hat mir Zeitungen gebracht. Papier. Ab und zu ein Buch. Ich sagte, da hätten sie besser die Bäume im Wald stehen gelassen, anstatt sie für solch ein Buch zu verschwenden. Und Karl lacht. Er hat mir das Lesen beigebracht. Es war mühselig, anstrengend. Karl tat sich schwer. Er stockte, verlor die Zeilen. Ich musste ihm immer öfter helfen.
Weg, der Weg.
Ihr Kopf dreht sich mir langsam zu, ein Zittern im Nacken. Ihre Hakennase schimmert feucht.
Du hast runde Augen! Halte aus! Noch ein paar Tage!
Ich horche nach unten, stille, kein Ton, der nach oben dringt.
Ich habe Ruhe!
Schön, schön, weg da, damit.
Die Polizei war wieder da. Sie suchen sie.
Und?
Noch keine Spur.
Was bist du so nervös?
Gib mir die Schlüssel zurück.
Armer Karl, dabei habe ich ihn gebeten, nicht mehr mit mir zu reden. Ich brauche Ruhe. Zugvögel fliegen in Schwärmen. Der Habicht zieht allein. Karl hat mir geholfen. Ich bin ihm dankbar dafür.
Aber jetzt lass mich verdammt noch mal in Ruhe!
Ich sehe, wie es dunkel wird, wie der Mond über den nächtlichen Hof schlitzt, die Parkplätze mit Licht besudelt. Nacht, ich liebe sie. Wenn man wählen kann, sind die finsteren Stunden das Beste am Tag.
Mein Auge war scharf. Gewöhnt ans Dunkel sah ich Jugendliche, wie sie die geparkten Wagen knackten. Hier ein Unfall, dort einer, Blut floss, abgerissene Haut. So sieht es draußen aus.
Das stimmt nicht. Damals.
Ich schlief wenig, dachte nach. Unterbrochen nur vom rattenfüßigen Glockengeläut, das trocken über den Schiefer lief. Von ihren Stimmen, die sich ums Gebälk rankten. Ich zog nicht einmal mehr die Klospülung.
Wie die Zeit vergeht.
Ja, viel Zeit. Immer kreisend, Runde um Runde ins Türkisfarbene gleitend. Das Uhrwerk eines Habichts. Von oben öffnete ich das Kirchendach und sah sie knien. Sie kniete inmitten vieler, die sich nicht sonderlich von ihr unterschieden. Ihr Gesicht war geschwollen, ihr Mund geöffnet. Du Sau, sagt er und reißt ihr von hinten den Arsch auf. Ich ziehe mir die Decke über den Kopf. Im Chor mit den anderen sagt sie Amen. Der Pfarrer hustet. Sie erhebt sich, schlurft aus der Kirche, schlurft aus der Küche, schlurft aus dem Schlafzimmer. Und ich warte auf ihre Spucke. So sieht es draußen aus.
Der drüben, drüben ist nicht, nicht mehr da.
Ihr geht es gut heute. Ihr Nacken ist ruhig ausgestreckt. Ein Schimmern streichelt über die runden Augen. Ihre Hakennase glänzt fröhlich im Sonnenlicht.
Vielleicht haben sie ihn rausgelassen.
Dann ist er noch immer da.
Ja, rausgelassen. Kein Weg.
Der arme, aber ist egal.
Wir verstehen uns gut. Isabel mit ihrer Hakennase, die ich so gerne sehe, und ich.
Karl bringt mir noch immer Kleider. Lass mich in Ruhe, sage ich ihm. Ich brauche keine neuen Kleider.
Aber...
Was aber?
Er macht mich nervös.
Du stinkst. Entschuldige bitte. Bitte. Tut mir leid, tut mir leid. Nachts sehen die meisten weniger. Selbst wenn sie wach sind, sind sie blind wie Fledermäuse bei Tag. Sie erkennen die Gefahr nicht, die über die kalten, türkisfarbenen Himmel zieht. Hinab, hinab, Stufe um Stufe. Ein quergestreiftes Brustkleid, ein Tarnkleid. Ein lautloses Gleiten über jedes Hindernis hinweg, die Klaue messerscharf, blitzend wie dunkle Spiegel. Ein Tiefflug. Sie erkennen nicht.
Kannst du nicht schlafen, Habicht?
Ich will nicht. Die anderen schlafen nachts.
Karl lacht. Er braucht oft etwas länger, scheint mir, um zu begreifen. Sein Gehirn arbeitet langsam. Er versteht es nicht, zwischen den Zeilen zu lesen. Er wiederholt sich. Er spricht mir nach dem Mund. Immer wieder muss ich ihn führen, ihm Hinweise geben, ihn mit der Nase draufstoßen. Immer wieder fragt er dasselbe. Immer wieder.
Was willst du denn eigentlich? Was willst du? Sag mir, was du willst. Sag es mir.
Die Schlüssel, Karl. Die Schlüssel.
Der eine Wagen rastet den Berg hinab, auf die Kreuzung zu.
Karl fiebert. Er hat Schweißausbrüche. Lass mich in Ruhe, sage ich ihm.
Das andere war ein Kleinbus. Eine Frau sitzt am Steuer. Sie bewegen sich beide mit ungeheurer Geschwindigkeit aufeinander zu. Mitten auf der Kreuzung treffen sie sich. Frontal.
Karl!
Der Aufprall riss beide nach vorn. Ihre Körper durchschlugen die Windschutzscheiben. Glas trennte ihre Gesichter auf.
Dann begegneten und küssten sie sich.
Karl versteht nicht.
Ihre Halsschlagader wurde zerfetzt. Blut schoss in einer Fontäne über die Blechhauben. Dann glitten zwei Leiber vor die Treppe des Metzgerladens. Ein eingedrücktes Auge verlief.
Du langweilst mich, Karl. Hör zu, hör hin, hörst du etwas?
Als sei man taub. Nicht zu hören. Stille.
Ich weiß.
Mein Gott.
Wenn ich Karl ein Buch zurückgab, es durch die Klappe zurückschob, konnte ich an seinen Fingerkuppen erkennen, dass er grinste. Hätten sie besser die Bäume stehen lassen, was? Sagte er jedes Mal und freute sich, dass wir uns so blind verstehen. Er hat seine Sache gut gemacht. Er hat mir vieles gebracht, was ich haben wollte. Ein treuer Diener, Karl. Er hat nicht einmal gefragt, wozu ich das alles brauche, das Messer, die Schlüssel. Er hat es nur gebracht. Vielleicht hat er es geahnt. Es gewollt, mein Bruder.
Dieses Geräusch, wenn die Gabel den Gelenkknochen splittert. Automatisch werden sich die alten Finger spreizen wie Federn im Flug.
Mittlerweile ist es ruhig geworden. Unten schlafen sie und stinken vor sich hin. Ich rieche es, wenn ich hinabgleite. Mittlerweile fühlen wir uns wohl. Isabel mit ihrer Hakennase, die ich so gerne sehe, und ich. Von oben sieht die Welt klein aus, als könnte man sie mit einer Hand zermalmen. Alles ist winzig unter den Schwingen. Auch Karl begreift, dass er ab und zu den Kopf einziehen muss. Will er nicht gestreift werden?
Danke für die Schlüssel.
Er lachte verlegen. Noch einige Tage habe ich zu Isabel gesagt. Ich habe noch immer mein Wort gehalten. Ich habe es selten jemandem geben müssen. Wenn ich es mir recht überlege, war es das erste Mal, dass ich jemandem mein Wort gab. Wir verstehen uns gut. Isabel mit ihrer Hakennase, die ich so gerne sehe. Und ich.
Wir müssen endlich fliehen. Amerika ist schön.
Fliehen, fliehen, wovor? Hier drinnen ist mehr Platz als draußen. Und vergiss nicht, Isabel zu füttern, hörst du?
Hörst du's? Als sei man taub. Nicht zu hören. Stille.
Ich wasche dauernd meine Hände.
Lächerlich.
Du solltest deine auch waschen.
Dir tut doch keiner was, Dummkopf!
An meinen Händen ist nichts. Die Lebenslinie kannst du sehen. Sie wächst wie ein Weg, der sich mit jeder neuen Krallenspur verlängert. Das Wort frei, Karl, das verstehst du doch. Du hast es mir nicht beigebracht, aber in deinem Wortschatz, Karl, da ist es doch. Abdrücke, die jemand auf der Treppe zurückließ. Streng dein Gehirn an, Karl. Das begreifst du doch.
Schnee.
Genau, Karl. Ich möchte meine Ruhe haben. Türkisfarbener Himmel, leerer Parkplatz. Es ist Sonntag, aber die Glocken schweigen. Es ist ein Glück. Ab und zu ein Windhauch, der durchs Gefieder streift. Isabel in die Haarfedern greift, dann wieder Stille. Auf diese Stille habe ich gewartet. Lange gewartet.
Du warst es! Du warst es!
Ich bleibe ruhig, drehe meine Runden. Pass auf dich auf, Karl. Nimm dich in Acht. Sonst...
Habicht. Hörspiel von Guy Helminger. Musik Michael Riesler. Es sprach Konstantin Graudus. Ton und Technik Ralf Schnellbach, Werner Klein und Karin Beaumont. Regieassistenz Dirk Sellmann. Regie Annette Berger. Produktion Saarländischer Rundfunk 1999.